Und da saß der Prediger bereits, habe gedacht, ah, den kenne ich nicht, wer wird es wohl sein? Und dann wird er begrüßt, Daniel Kläger, ah, genau, das ist er ja, ich war 3 Jahre mit ihm auf Krishona noch. Und das war ein schönes Wiedersehen dann schlussendlich. Und auch seine Botschaft, erst am Freitag, jetzt vorgestern, habe ich gemerkt, dass seine Botschaft eine Art, einen Kreis geschlossen hat, der vor 5 oder 26 Jahren angefangen hat. Wir wollen jetzt dann eine Archiv-Audio hören, nur 2-3 Minuten, von etwas, was vor ganz knapp 25 Jahren hier geschehen ist. Für die, die damals nicht dabei waren, sage ich doch noch etwas vom Geheimnis. Es war der Aussendungsgottesdienst für uns damals nach Peru als Familie. Und das hat einen Bezug ganz speziell zum letzten Sonntag. Wer weiß noch, was letzten Sonntag der Predigtext war? Inhalt irgendetwas, um was ging es? Barmherzig. Aber es fängt noch anders an. Was ziehe ich an? Aber der Text fängt noch anders an. Als Auserwählte, Heilige, Geliebte zieht an. Der Anfang ist wichtig. Aber jetzt hören wir das Audio.
Es ist schon recht ein besonderer Tag für uns, auch heute. Martha hat gesagt, vor ein paar Tagen kommt mir fast vor wie eine Hochzeit. Wir sind etwas. Eines der ganz markanten Erlebnisse auch von Gottes Fürsorge in unserem Unterwegssein seit ja, doch bald 2 Jahren ist das, dass wir hier eine Heimat gefunden haben. Im Baselland, aber auch hier in dieser Gemeinde. Ich war schon in England und wir haben noch nicht gewusst, wo wir 2 Monate später wohnen. Und vor allem ist es uns doch auch wichtig war, dass wir wieder eine Gemeinde haben, wo wir dürfen dazugehören. Wir waren eigentlich im Welschland daheim, aber dort mussten wir Abschied nehmen, weil wenn wir nach 4 Jahren zurückkommen für ein Jahr wieder, wäre es für Kinder kaum möglich, wieder in die französische Schule zu gehen. Und das ist für uns eine sehr schöne Erfahrung. Und vor allem einfach auch, dass wir so sagen können, wenn es Gott schenkt, dass wir in 4 Jahren wieder für ein Jahr zurückkommen, dass wir können sagen, wir freuen uns, wieder heimzukommen. Auch hier zu euch. Wenn ich an die Gemeinde gedacht habe und überhaupt an euch alle, an den Tag, ist mir vor allem ein Wort gegangen durch den Kopf gerollt und das möchte ich euch heute einfach so weitergeben. Aus Kolosser 3, Vers 12 bis 14, dort heisst es, oder schreibt der Paulus an Christin, aber in Kolosse. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertraget einer den anderen und vergebet euch untereinander. Wenn jemand Klage gegen den anderen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Und jetzt das Wichtigste, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Oder abkürzt gesagt, als die Geliebten zieht über alles die Liebe an. Sie ist das Band der Vollkommenheit.
Ist das schon? Hallo? Martha, du hast das.
Also, ich will mal probieren, auf den Hoffentlich habt ihr verstanden, das Schweizerdeutsch, Berndeutsch vorhin. Für uns war es ein ganz besonderes Erlebnis, dass wir hier in Pratteln eine Heimat gefunden haben. Dass wir uns hier zu Hause fühlten. Und wenn wir nach 4 Jahren wieder zurückkamen Und das ist tatsächlich so geschehen. Im Jahr 2000 sind wir für ein ganzes Jahr nach Pratteln gekommen und durften hier wohnen. Und zwar nicht irgendwo in Pratteln, sondern gleich hier hinten in dieser schönen Wohnung und konnten die Beziehung zu euch auffrischen, ganz neu wiedererleben. Und jedes Mal, wenn wir dann zurückkamen in die Schweiz für kurze Zeit, das war das einzige Mal im Jahr 2000, als wir für ein ganzes Jahr kamen, nachher sind wir nur für 2 oder 3 Monate gekommen oder einen Monat. Aber jedes Mal, wenn wir auf Besuch in Pratteln waren, war es, wie wenn wir vor 14 Tagen da gewesen wären. Wir durften hier eine Heimat finden. Dazu möchten wir euch ganz herzlich danken. Nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder haben sich hier wohlgefühlt. In diesem Jahr 2000 bis 2001 gingen sie hier in die Schule und haben sich wohlgefühlt. Noemi hat sogar angefangen, Baseldeutsch zu reden. Ja, so, ganz richtig, was ich nicht schaffe. Ein Zeichen dafür, dass Sie hier zu Hause waren. Wir möchten euch danken für eure offenen Arme. Wir möchten euch danken für eure Liebe uns gegenüber.
Ja, diesem Dank möchte ich mich einfach von Herzen anschließen. Man darf nicht anfangen zu rechnen, was da alles drin war in den 26 Jahren. Eigentlich kann man das ja auch nicht machen, nicht erklären. Ihr habt euch brauchen lassen als Partner von Gott in diesem Projekt. Und jetzt wird irgendwo dieser Kreis ja auch wieder geschlossen. Morgen werde ich legal, offiziell jetzt pensioniert. Und wir wohnen ja jetzt in Bern. Und da ist es sicher auch für euch allen klar, dass unsere Gemeinde nicht in Pratteln oder auch nicht in Yverdon sein kann. Wir sind auf der Suche nach einer Gemeinde für uns. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns Zeit lassen und Gott hat uns jetzt diese Zeit sogar ein bisschen noch auferlegt mit Coronavirus. Im Moment ist es schwierig, etwas zu finden. Da dürft ihr gerne dann auch dafür beten und wir hoffen, dass einfach eine wertvolle freundschaftliche Beziehung auch weitergehen kann. Aber noch einmal, ganz, ganz herzlichen Dank, auch in seinem Namen, dass ich muss ehrlich sagen, ich meine, Gott hat immer Wege, aber ich weiß nicht, wie es gegangen wäre, wenn ihr uns nicht adoptiert hättet. Und das über die ganzen Jahre ununterbrochen mit allen Wechseln, die es hier gegeben hat. Vielen Dank einfach.
So, ich möchte für euch aus dem Johanneskapitel lesen, Kapitel 2. Und für die, die mitlesen möchten, ich bin auf Seite 149, da werde ich starten. Das erste Wunder, 600 Liter Wein. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil, und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte seine Mutter sich an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen 6 Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen: Nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenmeister. Sie taten das. Und als der Küchenmeister von dem Wasser, das Wein geworden war, gekostet hatte, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Seine Angehörigen blieben aber nur wenige Tage dort.
Vielen Dank. Es ist erst eigentlich 2 Monate her, seit wir Festtage feierten. Und in einem Monat werden wir schon wieder Festtage feiern. Karfreitag, Ostern, die Passionswoche. Bei welcher Art von Festen sind wir gerne dabei und wo eher nicht? Wenn wir gleichzeitig 2 Einladungen haben zu einem Fest, wie entscheiden wir uns für das eine oder für das andere? Heute und in 2 weiteren Gottesdiensten dann Ende März wollen wir gemeinsam am Fest der Hochzeit in Kana dabei sein. Also Festtage zwischen den Festtagen feiern miteinander. Und nun werden ja bekanntlich auch im Himmel Feste gefeiert. Und zwar dann, wenn Menschen sich von Gott finden oder neu finden lassen. Oder wir könnten auch sagen, im Himmel wird immer wieder gefeiert, wenn Gott mit mir und mit dir zum Ziel, zu seinen guten Zielen kommt. Gott schenke uns die Gnade, dass unsere Gottesdienste immer wieder neu von dieser Art von Festlichkeit geprägt sein mögen. Und jetzt wird Irene beten für den Gottesdienst, für mich, in diesem Sinn. Und vielleicht auch noch, ich denke, es gibt ein paar Leute, die heute gerne dabei gewesen sind und aus irgendeinem Grund nicht da sein können. Und wir auch an sie denken.
Ja, großer Gott, Feste feiern. Wer macht das nicht gerne?
Amen. Danke. Ja, wie ich bereits gesagt habe, heute und dann in 2 weiteren Gottesdiensten wollen wir miteinander an dieser Hochzeit in Kana ein bisschen mit dabei sein. Und dabei möchten wir oder werden wir sozusagen 7 Perlen an Jesus entdecken. Allerdings 7 Perlen, die sich durchaus auch als 7 Ärgernisse, 7 Skandale für uns Menschen entpuppen könnten. Ja, Skandale in den Evangelien, Skandale an Jesus. Wäre nicht gerade das ein Skandal? Aber die Bibel selbst spricht davon. Paulus mindestens an 2 Stellen, Galater 5,11, 1. Korinther 1,23. Da sagt er, dass die Botschaft vom Kreuz von Christus für uns Menschen zunächst ein Ärgernis, ein Skandal ist. Gleichzeitig nennt die Bibel alles, was sie uns von Jesus sagt, gute Botschaft, ja die eigentlich einzige gute Botschaft für uns Menschen. Aber die Bibel zeigt auch auf, dass alles, was Jesus sagt, tut, ist, alles an ihm kann uns Menschen zum Ärgernis werden. Oder vielleicht besser gesagt, du und ich, wir können diesen Jesus der guten biblischen Botschaft in ein Ärgernis verwandeln oder ihn so aufnehmen. Und das weiß ich nicht, ob uns das bewusst ist, für die Menschen seiner Zeit, vor allem in seinen letzten 3 Jahren, wo er auftrat, war Jesus für diese Menschen, für seine Zeitgenossen äußerst herausfordernd. Er hat sozusagen ein 3 Jahre langes Erdbeben für sie verursacht. Was sehr spannend war für und eben ärgerlich für viele auch. Und für andere hoffnungsvoll, aber doch auch, was wird daraus werden? Und ich denke, es wäre gut für uns, davon auch noch ein bisschen etwas zu spüren. Und nicht nur einen rundum süßen Jesus anzubeten. Das würde sogar letztlich seine Schönheit, seinen Glanz dieser Perle verblassen lassen. Und diesem durchaus auch erschütternden Jesus begegnen wir nun auch an der Hochzeit in Kana. In Vers 11, also dem letzten Vers des Festes da, lesen wir diesen, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, in den modernen Übersetzungen sind schon gewisse Geheimnisse gelüftet. In der Elberfelder heißt es so, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa. Ausgerechnet in Kana in Galiläa in Israel. Darin liegt die erste Perle. Und ich habe sie so überschrieben, die Prioritäten und Vorzüge vom Vater und von Jesus. Gute Nachricht für uns oder Skandal, Ärgernis? Kana in Galiläa in Israel. Israel ist ein kleines Ländchen, etwa gut halb so groß wie die Schweiz, ungefähr 60 Mal kleiner als Peru. Galiläa ist der unbedeutende, manchmal sogar verachtete Norden von diesem Ländchen. Und Kana? Ein unbedeutendes Nest im unbedeutenden Galiläa. Es weiß heute niemand mehr genau, wo es lag. Man trägt es zwar in einer biblischen Karte ein, aber man weiß es nicht wirklich. Aber vor langer Zeit, da gehen wir zurück auf Abraham, hat Gott dieses Ländchen, Flecken Erde erwählt, um da mit eine neue, weltumspannende, weltbedeutende neue Geschichte anzufangen. Und in dieses Ländchen hinein hat Gott schließlich auch seinen Sohn geboren, in diese Welt Einzug halten lassen. Und zwar eben nicht an einem Ort wie Rom oder Brüssel oder Bern oder das Rütli. Nein, an einem Ort dieses Ländchens, von dem der Prophet Micha sagt, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, oder man könnte übersetzen, dass du zu klein bist, um unter die Städte Judas gerechnet zu werden. Aus dir, ausgerechnet aus dir, wird mir hervorgehen der Herrscher über Israel sein soll. Der Name Bethlehem zwar, da wo er geboren wurde, heißt Brothaus oder Bäckerei oder wir könnten sagen, der Ort, wo es täglich frisches Brot gibt. Und statt ihn dort als König eingehen zu lassen, lässt er ihn geboren werden als wehrloses Baby. Sozusagen als Kind einer blutjungen Hausangestellten. Man könnte vielleicht sagen, heute ein Putzmädchen. Und nun Kana in Galiläa. Ein unbedeutendes, verlorenes Nest in den Hügeln Galiläas. Ich weiß nicht, vielleicht vergleichbar mit Giebenach. Ich weiß nicht, ob Giebenach sogar noch irgendeine Berühmtheit hat. Übrigens, Trudi, bei dir fanden wir so einen tollen Unterschlupf damals in deinem Haus. Danke, auch dir noch speziell. Aber eben, Kana, ich weiß es nicht, vielleicht ist Giebenach populärer als Kana. Oder irgendein Nest hier im Baselbiet, könnt ihr euch vorstellen. Und nun lesen wir, diesen Anfang der Zeichen, dieses erste Zeichen, machte Jesus in Kana in Galiläa. Das heißt, der Anfang einer höchst bedeutsamen Karriere in Kana. Wie soll man das verstehen? Es bedeutet ganz einfach, unsere Prioritäten von Jesus und von Gott auf den Kopf gestellt. Es bedeutet, den offensichtlichen Vorzug von Gott und von Jesus für die Niedrigkeit, für die Kleinheit, für das Unbedeutende, das Vergessene und das Verlorene. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was hoch ist, was wichtig ist, nein, was verloren ist. Weshalb diese Neigung von Gott und von Christus? Ich habe nur eine Erklärung. Es muss seine Liebe zu uns sein. Gott wollte deutlich machen, dass niemand Grund hat zu sagen, Gott, Jesus, nein, nicht für mich. Ich, ein solcher Niemand, ein solcher Nobody. Hör gut zu. Jesus machte den Anfang seiner Zeichen in Kana, ausgerechnet in Kana. Aber gleichermaßen, keiner soll sich anmaßen, Jesus interessiere sich für ihn aufgrund eigener Qualitäten und Vorzüge. Hör gut zu. Jesus machte den Anfang seiner Zeichen in Kana. Niemand kann zu klein und unbedeutend sein für ihn. Vielleicht hingegen könnte ich oder du zu groß sein. Jesus machte den Anfang seiner Zeichen in Kana, ausgerechnet in Kana, in Galiläa, in Israel. Aber bedenken wir auch noch das andere. Bis zum heutigen Tag haben Millionen von Menschen teilgenommen an dieser Hochzeit in Kana, wurden Zeugen von diesem ersten Zeichen von Jesus, indem sie dieses Zeugnis dieser Geschichte gehört oder gelesen haben. Und Millionen von Menschen sind bis heute gesegnet worden durch das, was damals Jesus in diesem unbedeutenden Kana tat. Und heute sind wir nun an der Reihe hier in Pratteln. Bestimmt, Jesus bewegte sich auch an anderen Orten. Er zog auch hinauf nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Er stand da vor Volksmengen. Aber er machte den Anfang seiner Zeichen in Kana und er überging nie Orte wie Kana und Menschen wie die von Kana. Und wir? Wo bewegen wir uns gerne und wo weniger gerne? Wo dienen wir, leben wir? Ich denke, für uns kann im Grunde beides zur Herausforderung werden. Das unbedeutende Kana und seine unbedeutenden Menschen. Das heißt, überall da, wo wir stehen könnten, wo wir scheinbar keine Beachtung erhalten. Vielleicht da, wo wir nicht einmal selber die Frucht unseres Lebens, unserer Arbeit sehen und darauf angewiesen sind, zu vertrauen, dass da, überall da und immer da, wo wir mit Jesus in Verbindung sind und leben, dass da früher oder später Frucht geschieht, dass er sie wirkt. Auch wenn es vielleicht Jahrzehnte oder überhaupt erst in der Ewigkeit sichtbar wird. Aber ebenso herausfordernd kann es für uns sein, mit ihm nach Jerusalem zu gehen. Irgendwo im öffentlichen Rampenlicht zu stehen vielleicht. Eine Aufgabe zu übernehmen, die uns eine oder zwei Schuhnummern zu groß vorkommt für uns. Zugleich könnte auch beides, Kana und Jerusalem, für uns Flucht bedeuten. Kana Flucht vor Jerusalem oder Jerusalem Flucht vor Kana. Ja, worauf kommt es denn an? Jesus war in Kana, weil er in tiefer Gemeinschaft mit dem Vater erfuhr, wo er jetzt zu sein hat. Und ich denke, das ist auch das Geheimnis für uns. dass jedes von uns immer wieder neu seinen Platz findet aus der Gemeinschaft mit Jesus und für uns auch aus der Gemeinschaft unter uns als Geschwister. Wie Jesus seinen Platz fand aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Und jetzt eine zweite Perle. Jesus, das sehen wir in dieser Geschichte, ist kein Moralist. Da stellt sich die Frage, ist das gute Nachricht oder ein Skandal für uns als Evangelikale? Stellen wir uns einmal bildlich vor, die Schriftlesung vorher hat es schon ein bisschen deutlicher gemacht als andere ältere Übersetzungen, aber stellen wir uns vor, worauf sich Jesus einließ, als er diese Einladung annahm. Mit was für Leuten ließ er sich da ein? An was für eine Art von Anlass nahm er da teil? Was für Umstände traf er an oder könnte er da angetroffen haben mit der Annahme der Einladung? Es gibt eben eine kleine Notiz im Text, die uns eigentlich schockieren müsste. Vor allem manche lateinamerikanischen Bibelübersetzungen übersetzen da nicht genau, wahrscheinlich aus Angst vor dem Schockierenden, vor dem Skandal. Sie übersetzen nämlich den Vers 10 etwa so, das wäre noch die vorherige, den Vers 10 etwa so, da sagt der, wie hieß er, der Küchenmeister, Speisemeister heißt er bei mir, zum Bräutigam: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und dann übersetzen die lateinamerikanischen Bibelübersetzungen, und nachdem sie viel getrunken haben, den geringeren. Aber im Griechischen steht, wie wir es gehört haben, ganz klar, wenn sie betrunken geworden sind. Riskiert es Jesus, mit Betrunkenen zusammen gesehen zu werden? Und als ob das nicht genug wäre, verwandelt er an diesem Fest auch noch 25 Liter Wasser in Wein. 25 Liter, wir haben es vorher in den neuen Übersetzungen, steht es eben gerade in Litern, in den älteren noch nicht. Es sind eher 25 mal 25 Liter. Es müssen um die 600 Liter gewesen sein. Oh Jesus, das scheint nun wirklich besorgniserregend und schockierend zu sein. Für uns aber offenbar nicht für ihn. Allerdings gibt es nun noch zwei, drei Dinge zu klären noch. Die Hochzeit in Kana ist nicht ganz genau identisch mit einer heutigen Hochzeit von uns an einem Samstagabend. Erstens, wenn der sogenannte Speisemeister hier sagt, wenn sie betrunken geworden sind, dann beschreibt er ja etwas, was üblich war damals an Hochzeiten. Er sagt nicht unbedingt, dass das an dieser Hochzeit so war. Aber das wissen wir einfach nicht, wie es damals in Kana wirklich war. Dann noch etwas anderes im Blick auf die Menge Wein, die 600 Liter. Da sind zwei Umstände sicher in Betracht zu ziehen. Einmal, an solchen Hochzeiten nahmen oft weit über 100 Personen teil. Das ganze Dorf war eingeladen und zudem viele Freunde und Verwandte aus der weiteren Umgebung. Da war ja auch eben die Maria, die nicht von Kana war, mit dabei. Da wurden Jesus und seine mindestens zwölf Jünger mit eingeladen. Und so war da sicher eine tolle Hochzeitsgesellschaft beieinander. Zudem war die Hochzeit eher peruanisch als schweizerisch. Zwar heute auch nicht mehr in Peru, aber früher wurde in Peru Hochzeit manchmal eine Woche lang oder mehrere Tage auf jeden Fall gefeiert. Und wenn wir das sehen, werden natürlich 600 Liter Wein ein bisschen anders, als wenn die bei uns an einer Hochzeit an einem Samstagabend auf den Tisch gestellt würden. Und ich denke, klar ist bei Jesus offensichtlich auch, mit seiner Teilnahme an der Hochzeit in Kana rechtfertigt er keineswegs die Unmoral und noch weniger macht er sich zu ihrem Komplizen. Ganz im Gegenteil, Jesus weiß wie kein anderer, wie viel Schmerz schlechte Gewohnheiten und Süchte verursachen können im Leben der Betroffenen selbst und auch im Leben ihrer Angehörigen. Mit seinem Wein an dieser Hochzeit verfolgt Jesus, wie wir noch sehen werden, ein ganz anderes Ziel. Sowohl für die Menschen von damals, wie auch für alle Menschen bis heute und für dich und mich heute. Für heute wollen wir aber noch Folgendes aus dem Text festhalten. Jesus hat offenbar kein Problem damit, fröhlich zu sein mit den Fröhlichen. Er kann ja auch traurig sein mit den Trauernden. Er kann leiden mit den Leidenden. Ja, und er ist sogar bereit zu leiden für uns alle. Aber eben, er liebt es auch, fröhlich zu sein mit den Fröhlichen. Und was in dieser Geschichte und in allen Evangelien ebenfalls klar wird, Jesus verachtet und richtet Menschen nicht einfach, weil sie ein unmoralisches Leben führen. Er meidet sie auch nicht, im Gegenteil. Und das war ja gerade für viele Fromme von damals einer der Skandale an Jesus, dass er mit diesem Gesindel, mit diesen Zöllnern und Sündern Umgang pflegt, sogar Tischgemeinschaft mit ihnen pflegte. Und es ist sicher gut, wenn wir uns fragen, wie haben wir es als Fromme von heute damit? Wer sind überhaupt heute die Zöllner und Sünder? Wer wären sie? Wie geht es uns mit ihnen? Offenbar sind für Jesus unmoralische Taten nicht das größte Problem. Ja, aber was ist denn das, wenn es nicht die Sünden sind? Hier möchte ich versuchen, eine Illustration zu geben, der Frage nachzugehen, was ist denn überhaupt Christenleben? Oder der anderen Frage, was war eigentlich und was ist bis in die Ewigkeit Gottes Absicht damit, dass er uns überhaupt geschaffen hat? Welche Absicht verfolgt er? Was will er mit uns und von uns? Und liebe Geschwister, da ist mir in Peru etwas begegnet, was mir in den letzten Jahren immer mehr Schmerz bereitet hat. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Manchmal sieht man erst bei der Übertreibung, um was es wirklich geht. Aber da ist oft so ein bisschen das Konzept, Gott hat uns Menschen geschaffen und er will, dass wir Christen werden, damit wir einfach da ein Club von ein bisschen mehr rechtschaffenen Leuten sind. Und dann vor allem einfach Menschen, die vieles von dem Unguten und Bösen der anderen nicht machen. Und das ist ja auch der schmale Weg, weil wir so vieles nicht mehr dürfen, was die anderen noch dürfen. Und das Ziel ist, ja, die machen dann schon auch und sollten auch hier und da etwas Gutes tun. Aber das Ziel ist, dass sie dann irgendwann in den Himmel kommen. Irgendwo einen Ort, so ein bisschen undefinierbar, da versammelt sind sie dann in einem riesigen Chor versammelt, in genügender Distanz zum Thron Gottes, dem heiligen Gott. Und da singen sie dann in aller Ewigkeit zu Ehren von diesem Gott. Das ist jetzt ein bisschen plakativ und übertrieben. Ich habe kürzlich in einer Predigt Pastor von der Evangelischen Gesellschaft ein anderes Bild gehört, das für mich sehr gut beschrieben hat, was ich aus der ganzen Bibel eigentlich herauslese. Der sagt, Gott hat von Anfang an das eine Ziel. Er will den Kreis erweitern. Dann sagt er, ja, nehmen wir einmal an, das ist der Stuhl des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt hören wir in dem ersten Kapitel im Anfang der Bibel da eine Stimme, die sagt, lasst uns Menschen machen, die unserem Bild gleich seien. Also Wesen, die da ganz ähnlich sind. Könnte man sagen, die sogar göttliche Züge an sich haben. Nicht einfach Marionetten. Also diesen Kreis erweitern. Und eigentlich müssen wir jetzt ihn dadurch die ganze Kapelle erweitern. Und wer gehört jetzt auf diese Stühle? Olga, bitte, komm mal nach vorne. Ja, und der Thomas noch gerade. Auf einen der fünf. Ja, und jetzt stellen wir uns einmal vor, da sitzt der Vater, da sitzt der Christus, da sitzt der Heilige Geist. In dieser Nähe. Ich glaube, das ist die biblische Botschaft. Gott will uns hineinnehmen. Ein Grund für mich zu dieser Annahme ist, in der Offenbarung wird noch von einer Hochzeit gesprochen, die stattfindet. Und Hochzeit ist das Intimste, was wir uns als Menschen überhaupt vorstellen können. Vielleicht könnten wir sagen, dass wir im Moment noch in der Verlobungszeit leben. Ich weiß es auch nicht. Das wäre ein Bild mit Gott, mit Gott. Ihr dürft diesen Platz nehmen. Danke. Ich finde, das erste Bild von einfach rechtschaffenen Menschen, das hat so viel Potenzial zu problematischen Zügen. Wenn ich rechtschaffen bin, liebe ich nicht automatisch auch schon. Ich kann rechtschaffen sein, sehr egoistisch. Zum Beispiel einfach, weil ich zeigen will, ich bin besser als der Mark. Karl, ich bin besser als der Karl oder als die Olga. Und das vielleicht sogar Gott zeigen will. Wir sind die Besseren als da die Sünder und Zöllner. Oder vielleicht auch nur, um Schlimmeres zu vermeiden. In die Hölle will ich nicht. Himmel interessiert mich nicht besonders, aber ist immerhin weniger schlimm als die Hölle. Da gibt es so viele mögliche schräge Motive dazu. Das ist bei der Liebe anders. Vielleicht ist da eine Gefahr, auch da, nicht nur eine, aber eine ist mir in den Sinn gekommen, dass wir uns daran gewöhnen und dass dann der Gott so ein Kumpel wird. Nein, das ist er nie. Wenn wir in der Bibel von Gottes Offenbarungen an Menschen lesen, wie Jesaja 6 zum Beispiel, dann steht da immer, dass diese Menschen wie tot umgefallen sind. Und das sogar noch der Johannes, als er auf der Insel Patmos, als ihm der auferstandene Jesus begegnete. Da ist der heilige Gott, der verliert nichts an dem. Aber das ist ja gerade die Sache, dass dieser heilige Gott uns so nah haben will. Und da wird auch klar, dass das nicht von mir kommen kann, auch nicht von dir. Auch nicht nach Jahren, wo wir evangelische Christen sind. Das kommt heute und morgen und übermorgen, kann nur er für dich und mich schaffen. Aber weil er es geschafft hat, darum ist es auch so sicher für dich und für mich. Ich verstehe die Evangelien so, dass Jesus die Unmoral von uns Menschen nur versteht als Frucht, als schlechte Frucht eines viel schwerwiegenderen Problems. Man könnte vielleicht sagen, Jesus sieht die Sünden nur als Folge der eigentlichen Sünde. In Johannes 15 spricht Jesus von den guten Früchten. Und wie sagt er da, wie entstehen, wie wachsen diese Früchte? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wie wachsen die Früchte? Was macht die Früchte wachsen? Verbunden mit ihm. Nur so. Wir können vieles tun ohne ihn. Aber Frucht in seinem Sinn geschieht nur durch diese Verbindung. Wenn also die guten Früchte durch die Gemeinschaft mit ihm wachsen, ja, wie wachsen dann wohl die schlechten Früchte? Durch die fehlende Gemeinschaft mit ihm. Ja, und noch mehr, die schlechten Früchte wachsen aufgrund von anderen Einflüssen, Verbindungen und Bindungen. Das Evangelium lässt keinen Zweifel daran, dass wer nicht durch Jesus mit dem Vater und dem Geist verbunden ist, dass er zwangsläufig fremden, dunklen, starken Bindungen unterworfen ist. Allerdings sind es Bindungen, die nicht immer offensichtlich gleich als schlecht und dunkel daherkommen, sondern manchmal über lange Zeit eher als lebenskünstlerisch, als vergnügt, vielleicht sogar als angeberisch. Aber die Bibel beschreibt es so, wie zum Beispiel Paulus in Kolosser 1,13, da sagt er vom Vater in Christus, er hat uns gerettet, aus der Macht der Finsternis hinausgerettet, hinausgelöst und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes oder des Sohnes seiner Liebe. Wenn diese Befreiung aus den alten Bindungen geschieht und gleichzeitig die neue Verbindung mit Jesus, dann besteht wahre Hoffnung, dass sich nach und nach auch Probleme von mancherlei Unmoral lösen. Und da scheint mir für Jesus der springende Punkt zu sein. Die falschen Bindungen der Menschen sind für ihn das eigentliche Problem. Ihre unmoralischen Handlungen sind höchstens die schlechten Früchte davon. Und deshalb ist es kein Problem für Jesus, sich mit den Sündern einzulassen, ja sogar Freundschaft mit ihnen zu pflegen und sie sogar wahrhaftig barmherzig zu lieben, weil er sie freimachen möchte von den verderblichen Bindungen und sie hineinnehmen möchte in die Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater. Und dass damit das möglich wird, wird er einen hohen Preis bezahlen. Das ist bereits vorweggenommen auch seine tiefste Absicht hinter seinem Weinzeichen da an der Hochzeit von Kana. Er ging dahin, er nahm da teil, war mit dabei, war ganz dabei, mit Freuden dabei, letztlich damit von damals bis heute Befreiung von dunklen Bindungen geschehen kann und damit an ihre Stelle neue Verbindung mit ihm und mit dem Vater möglich wird. Damit sind wir eigentlich schon bereits bei einem Thema vom nächsten Sonntag, das heißt in 3 Wochen, bei einer dritten Perle, die heißt, Jesus ist der, der das wahrhaft Neue bringt ins Leben von uns Menschen. Von wem, von was erwartest du Neues? Erwarten wir überhaupt noch Neues? Aber für heute wird es jetzt Zeit, zum Schluss zu kommen. Ich möchte zusammenfassen und noch ein paar zusammenfassende Gedanken mit euch teilen. Das erste haben wir gesehen, der große Jesus machte den Anfang seiner großen Zeichen mit weltumspannender und menschheitsgeschichtlicher Bedeutung in Kana, ausgerechnet in Kana. Warum? So wollte es offenbar der Vater, uns zugut. Und Jesus ließ sich ganz aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater leiten. Und nur aus dieser Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater können auch wir immer wieder recht beurteilen, wo unser Platz ist, was aus seiner Sicht groß und was aus seiner Sicht bedeutungsvoll oder klein und unwichtig ist. Und die zweite Perle, Jesus ist kein Moralist. Auch das kann und soll uns Licht sein in Fragen wie, wo ist mein Platz? In Kana oder Jerusalem? Wo bin ich mit dabei? Wo mache ich mit? Mit wem verkehre ich? Mit wem pflege ich freundschaftliche Beziehungen? Ja, Jesus ist kein Moralist, vielmehr, das ist jetzt ein wahrscheinlich neues deutsches Wort, im Spanisch gibt es das, nicht ein Moralist, vielmehr ein Relationist, ein Beziehungsgott. Es kommt ihm auf die rechte Beziehung und Gemeinschaft an. Er löst und befreit aus jeder Art von unguten, dunklen Bindungen und schenkt uns, trotz uns, täglich neu tiefe Liebesbeziehung zu ihm und zum Vater. Und daraus, aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft, entsteht dann auch die einzige ihm angenehme und den Mitmenschen nützliche Moral, nämlich die Moral der Liebe. Wahre Liebe, christliche Liebe, das ist die einzig wahre, lebt allerdings, das ist wichtig zu hören, das steht ja auch im Kolossertext, ihr als auserwählte, heilige, geliebte. Wahre Liebe besteht zunächst darin, dass wir uns selber täglich in diese erbarmende Liebe hineinnehmen lassen, an sie glauben, darin leben, sie zuerst anziehen. So soll dann unser Kleid auch von dieser erbarmenden Liebe geprägt sein. Oder dies soll dann auch unser Kleid sein. Seine Liebe zu uns soll unser Kleid sein für unsere erbarmende Liebe zu den Mitmenschen. Oder noch anders gesagt, als erstes sucht Jesus in seinem Kreis mit jedem von uns tief und lebendig verbunden zu sein. Er macht uns zu Gliedern von diesem erweiterten Kreis. Und er macht es möglich, dass dies täglich neu sein darf. Trotz uns noch und dem, was uns noch anhängt. Uns darin zu stärken, zu erneuern. Damit wir dann aus dieser Gemeinschaft als zweites auch seine Teilhaber und Partner seien für unsere Mitmenschen. Und zwar seine Partner mit unserem gesamten täglichen Leben, nicht nur mit Dingen, die wir hier in der Gemeinde machen. Alles, Beruf, Haus, Ehe, Familie, Freizeit ist damit inbegriffen. Partner im liebenden Erbarmen für unsere Mitmenschen. Seine Partner zum Lösen von alten, dunklen Bindungen und zur Verbindung mit Jesus. Oder anders gesagt, Partner von Jesus, durch die er jetzt schon hier auf dieser Erde möglichst viel Vorgeschmack vom neuen Himmel und von der neuen Erde hierher bringen kann, in unserem Umfeld und in unserem Alltag. Amen. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch Zeit haben zu einem kurzen Austausch oder auch nicht. Ich überlasse es dir, Irene.
Er hat dich in seine Gemeinde gestellt, er hat den Kreis erweitert und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, da haben wir das Schlüsselwort wieder. Anfangen tut es mit, vergiss nicht zu danken. Wir können aufstehen dazu.